SRF 2 Kultur.
Das Schweizer Künstlerduo Wachter Jud darf nicht nach China einreisen. Wer unsere Arbeiten kennt, wird sich nicht zu sehr über das Einreiseverbot wundern, schreiben Christoph Wachter und Matthias Jud in einem offenen Brief. Die Hintergründe von Martin Lehmann und Sandra Leis.
Eigentlich hätte das Schweizer Künstlerduo Matthias Jud und Christoph Wachter letzte Woche für anderthalb Monate ins chinesische Chongqing reisen wollen. Als Artists in Residence, als die sie auch mit chinesischen Künstlern zusammengearbeitet hätten. Hätten. Denn nachdem die Flugtickets gekauft und die Visa-Anträge gestellt worden waren, ging plötzlich nichts mehr. Auf Nachfrage wurde ihnen vom chinesischen Konsulat in Zürich wenige Tage vor der Reise mitgeteilt, es gebe Probleme, man solle sich an die chinesische Botschaft in Bern wenden.
In dem Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass auch die Leute in Bern nicht wissen, weshalb wir kein Visum erhalten. Das heißt, es kommt direkt von Beijing und dass sie außer noch einmal nachfragen in Beijing auch nichts tun können.
Sagt Matthias Jud. Und darum sind er und Christoph Wachter seit einer Woche statt im fernen Chongqing im nahen Zürich und mutmaßen über die Gründe des Einreiseverbots.
Ich muss davon ausgehen, dass es aufgrund unserer Kunstarbeit ist, weil außer unserer Kunstarbeit eigentlich es nichts gäbe, was irgendwie chinesischen Behörden bekannt sein könnte.
Unsere Kunstarbeit. Die Projekte des Künstlerduos drehen sich um die ganz grundsätzlichen Fragen, mit der sich Kunst beschäftigt, nämlich, was sehe ich von der Welt? Wachter Jud fragen aber stets auch explizit, was sehe ich von der Welt nicht? Es geht bei ihren Arbeiten nie nur um Wahrnehmung und Informationsbeschaffung, sondern auch um Nichtwahrnehmung und Informationsverhinderung. Kurz, es geht um Zensur. Vor 6 Jahren wurden sie mit ihrem Projekt Pikide berühmt. Pikide ist ein Programm, das Webseiten in Bilder umwandelt und den Nutzern auf diese Weise ermöglicht, die Wortfilter und damit die Zensur zu umgehen. 2 Jahre später entwickelten sie New Nations. Mit diesem Programm können sich Ethnien und Kulturen ungeachtet ihrer machtpolitischen Akzeptanz ihre eigene Internetadresse einrichten. Dabei entstanden unter anderem Domains mit den Endungen .ti, für Tibet oder .uu für die Uiguren. Diese Initiativen dürften im Reich der Mitte kaum Freude ausgelöst haben, vermutet Matthias Jud, denn
in China existiert eine große Internetzensur, eine der am weitesten entwickelten auf der Welt.
Und deshalb seien sie über das Einreiseverbot betrübt, aber auch nicht gänzlich verwundert, sagt Matthias Jud.
Es ist natürlich immer auch spannend, zu sehen, wie stark die eigene Arbeit wahrgenommen wird. Auch wenn das durchaus nicht jetzt im Sinne von uns ist, so zeigt sich doch, dass dieses Projekt sehr viele Interessenten hat und offensichtlich auch als Gefahr wahrgenommen wird. Ja.
Die chinesische Botschaft in Bern war heute telefonisch nicht zu erreichen und die Kulturstiftung Pro Helvetia, die den Aufenthalt von Wachter Jud in Shanghai überhaupt erst eingefädelt hatte. Sabina Schwarzenbach, Kommunikationschefin.
Wir sind überrascht. Seit wir eine Außenstelle in China eröffnet haben, 2010, ist das uns bisher nicht passiert. Wir hatten keine Visa-Probleme und nachdem uns die Künstler auf die Schwierigkeiten angesprochen haben, haben wir dann auch umgehend mit dem Departement des Äußeren, mit dem EDA, Kontakt aufgenommen.
Damit ist die Einreiseverweigerung für Wachter Jud definitiv zu einer politischen Angelegenheit geworden.
SRF 2 Kultur, Remo Vitelli hier mit den Kulturnachrichten. Es gibt nun Geständnisse zum spektakulären Rotterdamer Kunstraub. Vor Gericht in Bukarest haben 3 Angeklagte den Raub gestanden. Dies berichtet die rumänische Nachrichtenagentur. Die 3 hatten vor einem Jahr aus der Rotterdamer Kunsthalle einen unter anderem Werke von Picasso, Monet und Matisse gestohlen. Einer der Angeklagten hat zudem ausgesagt, er habe 7 der gestohlenen Gemälde an einen ukrainischen Profiboxsportler übergeben. Ursprünglich hatte die Mutter eines der Angeklagten gesagt, sie habe die 7 Bilder in ihrem Ofen verbrannt. Im Streit um den Surkamp Verlag hat die Verlagschefin Ulla Unseld-Berkevic einen relativ wichtigen Erfolg zu verbuchen. Die Gläubiger des Verlags unterstützen ihren Plan für den Umbau des Verlags von einem Kommandit in eine Aktiengesellschaft. Damit will Unseld ihren Konkurrenten Hans Barlach ausboten. Dieser hält eine Minderheitsbeteiligung am Suhrkamp Verlag. Die beiden liefern sich seit Jahren einen erbitterten Kampf um Suhrkamp. Der Entscheid der Gläubiger nun ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Barlach kann dagegen noch vor Gericht ziehen. Hier liegt der Leibarzt der Pharaonen begraben. In Abusir bei Kairo haben Archäologen die Grabstätte des Schepses Kaf-Ankh entdeckt. Er war für die Gesundheit der Pharaonen in der 5. Dynastie zuständig, das heißt um das Jahr 2500 vor Christus. Die Grabstätte ist mit gut 20 Meter Länge und einer Breite von fast 15 Meter relativ groß. Besonders gut erhalten seien Reliefs auf der sogenannten Scheintür der Grabanlage. Diese falschen Türen stellten die Verbindung des Diesseits mit dem Jenseits dar.
Sie ist ein Star, die Performerin Marina Abramović. Spätestens seit sie 2010 täglich 7 Stunden im New Yorker Museum of Modern Art saß. «The Artist is Present» hieß die Langzeit-Performance, in der Zuschauer sich der Künstlerin gegenübersetzen konnten. Tausende standen stundenlang an, um genau das zu tun. Gestern war Marina Abramović in Basel, nicht um sich im Museum Tinguely hinzusetzen, sondern um dort ihr neues Projekt vorzustellen, das Marina Abramović Institute. Ein Prototyp dieses Instituts ist dort jetzt im Rahmen der neuen Ausstellung zu sehen. Eleanor Landmann berichtet.
Ein Zeltdorf steht im Garten des Basler Museums Tinguely. Und dieses Zeltdorf ist ein Botschafter. Es ist der Prototyp des Marina Abramović Institut und wandert durch die Welt, um dieses Institut bekannt zu machen und Sponsorengelder dafür zu sammeln. Gründerin ist Marina Abramović, die sich einen Namen machte mit Grenzerfahrungen. Sie kämmte sich das Haar, bis der Kopf blutete. Sie peitschte sich selbst, sie hängte sich nackt an eine Wand, sie ließ sich eine Waffe an den Kopf halten. Aber hier, im Marina Abramović Institute, geht's nicht um Grenzerfahrungen, sondern darum, Kunst, Wissenschaft, Technologie und Spiritualität zusammenzubringen. Eine Art neues Bauhaus schwebe ihr vor, sagt die Künstlerin.
It's like a new idea of Bauhaus, but in the 21st century. And it's really, which I call this institute, will be in my point of view some kind of cultural spa.
Auf Anmeldung ist dieser Kulturspa jetzt bereits im Museum Tinguely zu besuchen. Ich war angemeldet und mit dem Eintritt in das Zeltdorf hatte ich ein paar Bedingungen zu erfüllen. Ein Vertrag musste unterzeichnet werden. 2 Stunden dauert die vertraglich vereinbarte Aufenthaltszeit. Dann Handy abgeben und umziehen. Ich bekam Filzstiefel und einen weißen Labormantel und begann zu entspannen. Zum Beispiel mit Atem- und Lockerungsübungen. Eine freundliche Stimme wies mich per Kopfhörer an. Ich befreite meine Sinne. Ich trank in kleinen Schlucken mit Kristallen angereichertes Wasser, setzte mich den elektrischen Impulsen einer Tesla-Spule aus und saß eine halbe Stunde einem Unbekannten gegenüber. Das ist der Vorlauf, die Vorbereitung auf das Eigentliche. Denn im eigentlichen Marina Abramović Institute dauert der Aufenthalt 6 Stunden. Und nach den Vorbereitungen ist Kunst zu sehen. Musik, Tanz, Performance, Oper will Marina Abramović in diesem neuen Bauhaus in Hudson bei New York versammeln.
It's just the method I'm showing here. In the institute you're doing this preparation and then you go to 3 performance spaces which you can see all the music, all the dance, all the performance, all the opera, theater pieces from different artists, which actually is the core of the institute.
Abramović gilt spätestens seit ihrer Performance «The Artist is Present» als Superstar der Performancekunst. Tausende standen an, um ihr gegenüber zu sitzen. Die Künstlerin erklärt, warum so einfache Erfahrungen heutzutage so populär sind. Es ist das Angebot, eigene Erfahrungen zu machen.
It's amazing what happened. Need of people to experience today in this century, it's enormous. Because we are so tired of looking at things. We're so tired of being told what to buy, what to dress, what to drink, what to do. People need their own personal experience.
Superstar Marina Abramović ist als Königin der Performance nicht unumstritten. Die Kritik moniert, sie verrate die hehre Kunst. Denn Marina Abramović posiert im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit mit Pop, Rap und Filmstars. Sie stand mit James Franco auf dem Cover der Männer Vogue, arbeitete mit dem Rapper Jay-Z oder dem Popstar Lady Gaga zusammen. Und sie wiederholte immer wieder ihre Arbeiten. Re-Performance ist das Schlagwort. Und das in einer Kunstform, der doch eben das einmalige Erlebnis zugrunde liegt. Auch im Zeltdorf des Prototyps gibt's eine Re-Performance. Die Besucher sitzen sich für eine halbe Stunde gegenüber. Für Marina Abramowitsch sind solche Wiederholungen kein Problem. Ihr geht es ums Ganze, um den Erhalt der Performance als Genre, darum, sie aus dem Schattendasein zu erlösen, sie am Leben zu erhalten. Denn nur wenn Performance durchgeführt wird, so die Künstlerin, bleibt sie lebendig.
Because it's much better to re-perform than just be dead material in somebody's book and bad video, because mostly documentation looks so boring. And even if this other person brings his own charisma and change the idea, it's still better, because now we're talking about ego, you know, of the artist who say, no, I will never give my piece to perform. I give all my pieces to perform. It's really important. That was for me the kind of mission.
Und dadurch, dass sie ihre Performances eben freigebe für die Wiederholung, auch durch andere, so Marina Abramowitsch, arbeite sie gegen das Star-System, gegen das große künstlerische Ego, das man ihr vorwirft. Marina Abramowitsch ist voller Widersprüche und ihre Arbeit ist komplex. Das Zeltdorf im Museum Tangeli ist leider nur ein etwas fader Vorgeschmack auf das, was in Hudson vielleicht kommen wird. Aber immerhin konnte ich nach dem Besuch tiefenentspannt und wohlpräpariert nach der Marina Abramowitsch-Methode den Rest der Ausstellung im Museum ansehen.
Marina Abramowitschs Zeltdorf haben wir gerade eben vorgestellt. Im Rahmen der Ausstellung Metamatic Reloaded ist es derzeit im Basler Museum Tangeli zu sehen. Den Rest der Ausstellung hat Elinor Landmann auch angeschaut. Mit leichtem Kopf und entspanntem Körperchassis kam sie aus den Kunst-Yoga-Übungen des Marina Abramowitsch Institute und tauchte ein in Dada-Musik.
Das ist Gesang. Übersetzt von Ranjit Bhatnagar. Der US-amerikanische Künstler hat im Museum Tangeli seine Installation Singing Room for a Shy Person aufgebaut, zu Deutsch Gesangsraum für scheue Menschen. In einer schallisolierten Kabine singt jemand, frei von der Leber weg. Und die Installation übersetzt den Gesang in digitale Signale, die dann über Schalter und Klöppel akustische Instrumente betätigen. Ein Akkordeon, ein Vibraphon, ein Tamburin. Der scheue Mensch in der Kabine also kann sich ohne Furcht vor dem Publikum ausdrücken und wir draußen hören die Übersetzung. Es ist das zentrale Thema der neuen Ausstellung im Museum Tangeli. Ende der 50er Jahre schuf Tangeli Zeichenmaschinen, sogenannte Metamatics, die den kreativen Prozess auslagerten, maschinell übersetzten. Die Ausstellung Metamatic Reloaded zeigt Gegenwartskunst, die sich ebenfalls mit Übersetzungen beschäftigt, erklärt Roland Wetzel, Direktor des Museums.
Damals war es eine mechanische Maschine, die Kunst produziert hat. Und heute sind es irgendwelche Hilfsmittel, mit denen eine analoge in eine digitale Erfahrung übersetzt wird oder umgekehrt.
So zeigt John Kessler seine Installation The Web. Ein Irrgarten voller Bilder und bildproduzierender Geräte. Auch ich bediene solche Dinger täglich. Bei John Kessler aber wird mir bewusst, dass ich damit eine Spur hinterlasse. Denn wenn ich die Installation betrete, nehmen mich Kameras auf, projizieren Standbilder von mir auf Leinwände, speisen Bilder von mir ein in einen geschlossenen Kreislauf. Und diese Bilder bleiben in der Installation, auch wenn ich längst wieder draußen bin. Diese Installation übersetzt Bilder aus der Realität in eine digitale Ewigkeit, zumindest für die Dauer der Ausstellung. Und auch vom Schweizer Künstler Olaf Bräuning ist eine mediale Übersetzung zu sehen. Er zeigt den dritten Kunstfilm seiner Serie Home. Bräuning lebt seit langem in New York und auch sein Film spielt dort. In einer Mischung aus TV-Formaten wie Jackass oder Verstehen Sie Spaß erlebt ein Protagonist in dieser Stadt Abenteuer. Er belästigt als irgendwie nervend naiver moderner Candide ahnungslose Passanten, die wohl die Kamera sehen, aber nicht wissen, was gespielt wird. Zum Beispiel ein Che Guevara-Double am Times Square oder Passanten neben den Stierskulpturen am Rockefeller Center. Wie gehen wir mit Medien um? Fragt Olaf Bräuning.
Eben, das hat ein bisschen zu tun mit versteckter Kamera, mit was auch immer. Es hat viele Elemente, die in diesem Film zusammenkommen und auch politische Themen, wie zum Beispiel, dass er den Hoden sagt, dieses Bulls hier, traktiert. Das sind alles Dinge, die man lustig finden kann, aber doch, es könnte auch eine Meaning haben.
Olaf Bräuning ist nicht der einzige Kunststar in dieser Ausstellung. Auch Thomas Hirschhorn ist mit einer Installation vertreten und eben Marina Abramovic. Die spannendste Kunstübersetzung aber, die zu sehen ist, stammt von Alexandra Hirschfeld. Die Philosophin und Künstlerin baut vor dem Museum einen schwarzen Kubus auf. Information Absorber heißt das Ding. Was ist los mit dieser Welt, fragt der Kubus, wenn jemand vorbeigeht. Und wer eine Antwort hat, kann sie in den Kubus hineinsprechen. Die Antwort wird aufgenommen und eingespeist in das Gesumse der vielen anderen bereits gegebenen Antworten, denen keiner zuhört, erklärt Alexandra Hirschfeld.
The idea of this project is actually to show that nobody cares what you are wanted to say in the public sphere. So, you know.
Es ist eine grundsätzliche Kritik an den Übersetzungen, die Medien vornehmen. Sie transportieren und verbreiten wohl, was gesagt wird. Dass das Gesagte gehört wird, aber das garantiert keiner. Es wird mit ansteigendem Demokratisierungsgrad im Gegenteil immer unwahrscheinlicher, dass einer zuhört. Das ist eine weniger angenehme Einsicht als die Yoga-Erfahrung im Marina Abramovic Institute. Aber es ist eine, die sich mehr mit der Welt und den Menschen darin auseinandersetzt und weniger mit dem eigenen Wohlbefinden.
Jetzt geht's erstmal kurz zurück in die 1970er Jahre auf SRF 2 Kultur, ins Jahr 71 genauer. Daddy, Daddy, Daddy. Musik von und mit Frank Zappa und den Mothers of Invention aus 200 Motels. Frank Zappas Film 200 Motels, 200 Motels, verwirrte die Fans, jedenfalls diejenigen, die ihn als Rockmusiker hören wollten. Diejenigen, die ihn wegen seiner anarchischen Eskapaden liebten, waren schon damals begeistert. Das Drehbuch ist zugegeben etwas wirr. Der Stil schwankt zwischen amateurhafter Handycam, psychedelisch verfremdeten Passagen und Trickfilmsequenzen. Und die Musik klingt wie aus allen Ecken der Weltgeschichte zusammengeklaut. Das Chamäleon und Zappa bedient sich bei den modernen Klassikern Stravinsky und Varese. Er persifliert die amerikanischen Country-Songs und bedient sich bei Soul, Pop und Rock mit gleicher Virtuosität. Im Film wird er von einem Musiker seiner Band als eine Art Big Brother beschrieben, der dauernd alles mithört, ablauscht und dann irgendwo im Geheimen seine musikalischen Wahnsinnsmixturen daraus braut.
You should be careful talking about that stuff.
Why? Does he listen?
He always listens. He always watches and listens to all the guys in the band. I've been in the band for years, and I know he always listens. That's how he gets all his material.
He always listens, die Band über Frank. Worum geht's? Eine Band ist auf Tournee und strandet irgendwo in der Provinz in einem Nest namens Centerville. Die Musiker versuchen erstmal die Gage auf Vorkasse zu beziehen und ein Bier zu finden. Die Groupies überlegen sich, wer der schärfste Typ auf der Tour ist. Und irgendwie geht es auch darum, dass einer der Musiker aussteigen und seine eigene Band gründen will. Absurde, auch komische Szenen und Musikclips wechseln mit Erklärungen von zum Beispiel Ringo Starr. Er spielt den langhaarigen Teufel mit englischem Akzent, glaube ich. Zwischendurch gibt's etwas Hippie-Erotik mit den Groupies und die Texte sind selbstverständlich alles andere als jugendfrei. Der Bürgerschreck Zappa wurde denn auch in der ausverkauften Royal Albert Hall in London, wo der Film uraufgeführt werden sollte, wieder ausgeladen. Frank Zappa grollte den Briten noch lebenslang. Jetzt wird das herrlich schräge Opus Magnum also etwas wie ein anarchisches Orchester-Oratorium uraufgeführt. Eine Rekonstruktion der Musik als Orchestersuiten wird morgen in Los Angeles von Esa-Pekka Salonen dirigiert und am 29. Oktober kommt es in London zur Erstaufführung in Großbritannien. Dort wurde 200 Motels bisher nämlich noch überhaupt nie öffentlich gezeigt. Eigentlich unverständlich, denn Passagen wie das Dentalhygienedilemma, die Szene mit dem bekifften Trickfilmhelden, der nicht weiß, wie man denn nur zuhören soll und folgen, dem Kerl im Fernsehen oder dem kleinen Teufel hinter ihm, das hat doch erstaunlich viel fast britischen Humor.
What? What can I? What? What can I say about this?
Letzte Woche geriet die Jugend in Frankreich in Aufruhr. Da wurde die 15-jährige Leonarda Di Brani, ein Roma-Mädchen aus Pontarlier, von französischen Polizisten aus einem Schulbus gezerrt und zusammen mit ihrer Familie nach Kosovo abgeschoben. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler protestierten daraufhin tagelang und lauthals gegen die Ausschaffung und erreichten immerhin, dass sich auch die Politik um den Fall kümmern musste. Tatsächlich nahm Präsident Hollande selbst Stellung und bot Leonarda Di Brani per Videokonferenz an, nach Frankreich zurückzukommen, was diese umgehend ausschlug, weil es nur sie, nicht aber ihre Familie betroffen hätte. Jugendliche, die sich im zunehmend Roma-feindlichen Frankreich für ihre Mitschülerin einsetzen, das ist bemerkenswert. Oder doch nicht? Remo Vitelli hat mit Frankreich-Korrespondent Rudolf Balmer darüber gesprochen.
Rudolf Balmer, von ähnlichen oder solchen Fällen hört man doch immer mal wieder. Und dennoch ist dieser Fall speziell. Warum hat der Fall dieser 15-Jährigen so viel Aufmerksamkeit erregt in Frankreich?
Es werden tatsächlich in Frankreich jedes Jahr mehr als 30.000 Leute ausgewiesen, abgeschoben. Dieser Fall hat viel Aufsehen erregt, weil da eine Jugendliche aus einem Schulbus herausgeholt und abgeführt wurde. Das hat schockiert, denn das erinnert die Franzosen halt doch irgendwie an die finsteren Zeiten des Zweiten Weltkriegs, als französische Polizisten zusammen mit der Gestapo jüdische Kinder festnahmen und deportierten. Dann gibt es aber auch einen gewissen Unmut, vor allem in der französischen Linken, mit dieser Immigrationspolitik. Dort hat man das Gefühl, dass da einfach die Linie der bürgerlichen Vorgänger fortgesetzt wird.
Nun hat es große Solidaritätsaktionen von Jugendlichen gegeben in Frankreich. Allerdings die Mehrheit der Franzosen unterstützt ja eigentlich grundsätzlich die Politik der harten Hand gegenüber Ausländern. Und zwar Ausländer im Allgemeinen und gegen Roma im Besonderen. Aber eben die Jungen, die scheinen mehr Verständnis für Zugezogene zu haben. Warum ist das so?
Diese Solidaritätsdemonstrationen haben die Staatsführung tatsächlich überrascht. Sie hätte aber wissen müssen, dass gerade in der Jugend die Ideale, die Menschenrechte, der Antirassismus immer noch sehr verbreitet ist. Die Schuljugendlichen erleben eben diese Realität der multikulturellen Gesellschaft auch tagtäglich in der Schule. Dort ist das für sie überhaupt kein Problem, dass jemand eine ausländische Herkunft oder eine andere Hautfarbe hat. Sie sind wahrscheinlich in dieser Hinsicht weniger desillusioniert als viele Erwachsene.
Unterdessen stellen ja die Jugendlichen auch ganz grundsätzliche Forderungen. Sie wollen, dass die Volksschule quasi zur Schutzzone vor behördlichen Eingriffen wird. Wie ist das zu verstehen?
Die Lebenspartnerin von Präsident François Hollande, Valérie Trierweiler, hat das so formuliert: Die Schule muss ein Ort der Integration sein und darf nicht ein Ort der Ausgrenzung und des Ausschlusses werden. Das heißt, wer zur Schule geht, beweist, dass er sich integrieren will. Heute besteht eine solche Schutzzone nicht. In Primarschulen kann die Polizei rechtlich intervenieren. Hingegen ist die Universität für die Polizei tabu. Sie braucht eine ausdrückliche Bewilligung des Hochschulrektors. Das ist ein Relikt des Mai 68. Dann muss man in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass es in Frankreich ein landesweites Netzwerk gibt, Erziehung ohne Grenzen nennt es sich. Das sind lokale Gruppen von Schülern, Eltern und Lehrern und die haben sich häufig mit sehr viel Erfolg eingesetzt, um zu verhindern, dass von Ausweisung bedrohte Jugendliche festgenommen werden und dann abgeschoben werden.
Nochmal zurück zum konkreten aktuellen Fall des abgeschobenen Roma-Mädchens. Eigentlich hat Präsident Hollande ja ein einigermaßen nachvollziehbares Angebot gemacht. Leonarda darf nach Frankreich zurückkehren, der Rest der Familie muss aber im Kosovo bleiben. Konsequent nach dem Motto, wer Integrationswillen beweist, darf bleiben, wer nicht kooperativ ist, muss gehen. Warum wird der Präsident jetzt für diese Haltung dermaßen kritisiert?
Wie immer hat Staatspräsident Hollande hier versucht, einen Kompromiss zu finden, es allen recht zu machen und genau das Gegenteil ist passiert. Er hat alle verärgert. Er weiß natürlich ganz genau, dass diese 15-Jährige nicht allein nach Frankreich zurückkommen wird, auch wenn das juristisch und theoretisch möglich wäre. Das Problem bleibt und auch das Dilemma zwischen Herz und Gesetz, zwischen Menschlichkeit und Gesetzesstrenge. Man hat aber auch den Eindruck, dass Präsident Hollande da mit einer gewissen Angst vor fremdenfeindlichen Reaktionen gehandelt hat. Derzeit schaut man fast gebannt und in Panik in der französischen Politik auf den Vormarsch der Rechtspopulisten des Front National. Und von daher konnte er es sich wahrscheinlich nicht leisten, da auf Ideale zu pochen und weniger auf die gesetzlichen Bestimmungen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.